Bauerfein
und Kuttner.
Ja, es ist schon schlimm, wenn jemand sagt, dass es jetzt losgeht. Macht ihr das nicht immer? Ich kriege immer leicht Herzrasen, obwohl sich gar nichts verändert hat. Nur wenn jemand sagt, dass es jetzt losgeht. Man denkt dann immer gleich, es müsste was ganz Spektakuläres passieren.
Aber es ist so. Wenn jemand sagt, es geht jetzt los, dann, ich verstehe das Gefühl komplett, dann muss jetzt auch irgendwas passieren. Und wenn man kein Konfetti in der Hosentasche hat, ist man sofort überfordert.
Ich weiß nicht, ob du das von früher kennst, wenn man eine Veranstaltung hatte, die man moderieren sollte, war ruhig bis kurz vor Schluss und dann kommt die Aufnahmeleitung, rennt knapp hinter dir vorbei und schreit dir ins Ohr, noch 2 Minuten! Und dann denkt man so, oh scheiße, fuck, 2 Minuten, fuck, was jetzt noch alles, jetzt, oh Gott, ich schaff's nicht. Und immer dieses Signal von jemandem, es gibt so, jetzt geht's los, oder dass mir jemand so eine Zeit nennt, führt bei mir zu so leichter Aufregung.
Aber ist das nicht auch der Deal daran, dass jemand so eine imaginäre Startpistole in der Hand hat und quasi man 30 Sekunden lang schwitzen muss, bevor es losgeht? Ich glaube, darum geht's.
Aber warum ist das der Deal? Und ich bin mal mit dem Flugzeug so 5000 Meter nach oben geflogen und sollte dann rausspringen mit so einem Tandemsprung, weißt du, so im freien Fall und dann
warum?
Zieht einer an der Schnur.
Warte, ja. Ich möchte jetzt schon
es
fragen, warum?
Es lief eine Kamera. Sie haben mir Geld dafür gegeben und gesagt, es wird lustig.
Warte, kann ich wissen, wie viel Geld das war? 5000
Nein,
fucking
eine
Meter?
Normale. Es war einfach Bestandteil einer normalen Reportage und ich bin einfach aus dem Flugzeug rausgesprungen, weil es war ein gutes Opening. Ich sollte im Mittelpunkt Europas landen, der ist irgendwo bei Frankfurt. Und dann haben die gesagt, ist doch super witzig, du springst da raus, landest unten und dann wir stehen da mit der Kamera und wenn du landest, dann moderierst du sofort los. Und ich so, ja Mann, geile Idee, das mache ich so. Und was das aber am Ende bedeutet, war mir erst klar, als wir da hochfliegen und ich so super entspannt war und dachte, wie geil, dass ich das machen kann, wie geil, dass ich bezahlt werde und dann kann ich aus dem Flugzeug springen. Wer erlebt das schon? Normalerweise muss man da Geld für bezahlen. Und dann sagt der Pilot, noch 2000 Meter. Und ich, fuck, 2000 Meter, ich will hier raus, warum mache ich das? Ich will hier weg. Total schrecklich. Nur die Ansage, dass gleich was total Krasses passiert. Lustig, ne?
Ja, ich wäre gar nicht dahin, ehrlich gesagt. Ich fände, also, so viel Geld müsste man mir erstmal geben. Ist das gruselig?
Welcher
Teil davon? Komm, aber der erste Moment, dieses raus, ich kann diesen Moment nicht ertragen, in dem der Magen noch woanders ist, weißt du? Wenn der Magen so ist, warte mal, haben wir nicht eben noch gesessen? Und das finde ich ganz schlimm, aber das passiert auch, wenn du aus 5 Metern Höhe springst. Also dieser eine Moment von, mein Körper möchte gern woanders sein.
Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Dieser Übergang von, man hatte noch festen Boden und dann
ja,
ist
von Schwerkraft oder was das ist. Ist das diese Schwerkraft, wenn man springt und der eine Teil schon fliegt und der andere noch der Magen im Stehen ist?
Ja. Ja, wie auf der Kirmes,
Ja, wenn man zu schnell, ich kann auch nicht Kettenkarussell, ich kann nichts, ich kann noch nicht mal tanzen.
Beim Kettenkarussell ist das nicht.
Doch, ich glaube da die Schleuderkraft. Weißt du? Lass uns einen Physik-Podcast machen. Bei mir ist das beim Kettenkarussell so. Ich kann mich noch nicht mal schnell drehen, wenn mein freundlicher Mann so Fun-Dancen machen will. Komm, jetzt tanzen wir verliebt in der Wohnung. Du weißt schon, so, wo man,
ja,
was
ja,
man
klar,
aus dem Film
klar,
kennt.
Was man so macht.
Ja, was man aus dem Film kennt. Und dann denkt man auch, guck, jetzt bietet der Mann das an, tanze ich mal mit. Und wenn wir dann so 2 Disco-Fox-Drehungen machen, wird mir schlecht.
Echt wahr?
Ja, mein Gleichgewichtssinn ist
genau, vielleicht stimmt aber mit dem Gleichgewichtssinn nicht oder so. Aber es ist natürlich so, also um die Frage zu beantworten, der Moment, da loszulassen, das Flugzeug, was dir dann sehr sicher vorkommt, wo die Tür aber schon offen ist, du hängst ja eigentlich schon halb raus aus dem Flugzeug. Und dieser Moment, dass der hinter dir immer sagt, jetzt lass los, denkt man so, ja, vielleicht sterbe ich lass doch nicht los.
Hast du verrückt. Sofort losgelassen oder musstest du wie bei Love Island, du guckst den ganzen Trash nicht, aber da stehen die Mädchen immer und sagen, nein, ich kann es nicht. Und dann geht das 5 Minuten und alle sagen, du kannst das. Und brauchst du so jemand, der neben dir steht und sagt, du kannst das oder
nein,
springst
ich
du
ich werde ja
einfach
ganz ruhig in so Situationen großer Anspannung. Ich würde nie dann sagen, ich glaube,
nur weil dir das peinlich
gar nicht
ist.
Ja, genau. Was mir super peinlich wäre, dass alle denken, ich habe Angst. Nee, ich glaube, ich habe zügig losgelassen. Ich mache dann eher das Gegenteil, so als Kompensation, weil ich dann denke, auf gar keinen Fall soll irgendjemand denken, ich traue mich das jetzt hier nicht. Ah, sieh mal los. Und dann fällt man einfach. Und die einzige Frage, die man sich stellt, man fällt ja super schnell. Freier Fall ist ja tatsächlich recht schnell.
Wie viel Kilometer pro Stunde sind das?
Gott, ich kann mir das nie merken.
Lass doch 40 sagen. 40 klingt gut.
Nee, es ist, glaube ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls fällst du relativ schnell, gefühlt vor allen Dingen. Und die einzige Frage, die man sich immer stellt, ist tatsächlich, habe ich das gerade freiwillig gemacht? Was ist, wenn der Fallschirm nicht aufgeht? Was ist eigentlich, wenn der Fallschirm nicht aufgeht? Und wann geht der Fallschirm auf? Das sind eigentlich die Hauptsachen, mit denen man sich beschäftigt. Aber es ist natürlich ein super Gefühl, weil du sehr viel Adrenalin ausstößt.
Ja, das danach. Dass alle Leute danach immer so hysterisch, das ist der beste Moment meines Lebens. Und ich als Fernsehzuschauer denke immer, ihr spinnt doch alle. Aber das ist das nur, weil der Körper vollgepumpt ist mit so, ich denke, ich sterbe jetzt, warum nicht nochmal Dopamin, Adrenalin und alles ausschütten, richtig?
Ja, wahrscheinlich. Also es ist, ja genau, es ist einfach große Aufregung und da macht der Körper nochmal, fährt er alles hoch und wenn das quasi sich wieder abbaut, dann ist man der glücklichste Mensch der Welt irgendwie.
Das ist wie nach dem Sport, ne? Du bist auch so ein Sportmädchen. Du hast das danach auch, ne?
Entschuldigung.
Ich weiß noch, wie wir uns auf einer Lesung von dir oder einer Veranstaltung von dir darüber unterhalten haben. Ich wäre gerne ein super drahtiges, dünnes Magermodel-Ding.
Hast du das gesagt oder
Nee, das ist meine grundsätzliche
Einstellung zu meinem Körper. Gesagt, das habe ich gesagt.
Nein, das hast du nicht gesagt.
Aber lustig, aber dass ich es mir zutraue.
Du hast als, ich würde es dir auch zutrauen. Und du hast auch diesen drahtigen Körper. Aber egal, darum geht's gar nicht. Fakt ist, du hattest mir begeistert von deinem Sport erzählt, von irgendwas, was super anstrengend war. Und das Einzige, woran ich mich noch erinnere, ist, wie du super stolz sagtest, dass jemand im Kurs ohnmächtig geworden ist oder gekotzt hat. Wie so ein Qualitätsmerkmal hast du mir das verkauft. Und ich saß da und dachte, and now think. Also, du bist so ein Kran, du hast auch Bock auf sowas, ne? Auf das.
Das wusste ich aber zum Beispiel nicht.
Irgendwie.
Naja, pass auf. Also das Ding ist ja, ich bin ja auch Raucherin gewesen, sehr lange. Und als Raucher.
Ich mag die ganz leichte passive Aggressivität in deiner Stimme.
Aber ich hab's auch ein bisschen gedacht mit dem drahtigen Körper, dass da so ein Subtext drin war. Aber
nee,
nur gut.
Überhaupt nicht. Ich hätte nur gerne einen, aber ich hab keinen. Und manchmal denke ich, warum nicht High-Intensity-Kotzerei machen, was du machst.
Ja, also, und wenn man raucht, denkt man immer, man hat keinen Bock auf Sport. Mhm. Man hat einfach keinen Bock. Und man glaubt das. Auch. Man glaubt sich das selber. Das Sport ist was für die anderen, dachte ich immer. Ich habe halt keinen Bock, können ja die anderen machen. Sobald man aufhört zu rauchen, hört dieser Gedanke auf und man denkt sofort, geil, hab ich Bock, mich zu bewegen. Also es ist wirklich das Rauchen, was dir...
Wirklich?
Es ist wirklich so. Ich schwöre es, ich schwöre es. Also es ist jetzt nicht wissenschaftlich von mir überprüft, aber das ist so ein krasser Unterschied. Und ich habe ja wirklich auch so viel geraucht, um es zu wissen und so dolle lange jetzt nicht geraucht, um es irgendwie quasi beurteilen zu können. Nun gut. Und dann habe ich angefangen mit diesem High-Intensity-Training und ich bin überhaupt, ich will alles moderat haben. Ich will mich mittelanstrengen, ich will mittelschwitzen, ich will mitteleuropäische Temperaturen, ich will alles mittel, super gut. Und dann bin ich aber aus Versehen in dieser Turngruppe gelandet, wie ich sie nenne, die wirklich brutal ist, so Bootcamp. Ich habe die erste Stunde immer nur gehört, Katrin 100% und ich dachte, ich habe in meinem Leben noch nie irgendwo 100%. Was sind überhaupt 100%?
Das stimmt. Darüber will ich gleich noch mit dir reden, über 100% geben. Ja,
okay.
Aber erzähl weiter.
Und dann habe ich irgendwann gemacht, das ist natürlich, du bist voll des Hasses. Eine Stunde lang denkt man, ich hasse die.
Sag mal kurz, was das ist für all die anderen Leute, die auch keinen Sport machen. Man macht innerhalb von kurzer Zeit super viel und dann wieder eine Pause oder so.
Genau, es ist wie so ein Intervalltraining quasi. Also es beruht alles auf sehr viel Hüpfen und sehr viel, also den Kreislauf dolle hochfahren, dann kurze Pause machen, kurze Intervalle, 10 Sekunden, 20 Sekunden und dann nochmal 40 Sekunden quasi.
Genau, das ist der
Hampelmann wäre jetzt das Einfachste quasi. Ne, so. Aber das halt ein bisschen krasser und das ist eine Stunde, also immer, genau. Und das Ding ist, dass ich irgendwann gemerkt habe, und das ist echt voll schön und fast schon philosophisch, dass ich bin zum ersten Mal mit meinem Körper, weil ich habe ja echt mit 13 oder so angefangen zu rauchen, zum ersten Mal mit meinem, also nie Sport gemacht.
In der Grundschule?
Ja, früh.
Hat deine Mutti dir früher so kleine Zigarettenschachteln mitgegeben?
Meine
so
Oma hat Zigaretten aus Ungarn geschmuggelt und hat sie mir immer quasi,
Katrin,
da musst du nichts dafür zahlen. Meine Oma war Zigarettenschmugglerin, die war zweimal im Jahr in Ungarn und hat, doch, ich glaube wirklich die Stangen in den Autoreifen, also hinter der Verblendung, weißt du?
So. Und dann dem Enkelkind so eine Schachtel mitgeben.
Ja, weil man es damals nicht schlimm fand, dass geraucht wurde, sondern voll schlimm, dass die Kinder, die eh schon so wenig Taschengeld bekommen, dafür ganz viel Geld bezahlen müssen.
Wirklich?
Vor allem in Schwaben.
Oh,
ja,
ist
hallo.
Toll. Ist das toll. Das war noch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ich erfahre so viel über dich. Und deine Eltern waren so, ach, das Kind, wie süß, die Omi hat dem Kind wieder eine Kippe gegeben. Oder waren die schon so ein bisschen, vielleicht gar nicht so eine gute Idee?
Meine Eltern sind selber Raucher und meine Eltern sind total liberal und haben dann immer gesagt, Katrin, wir sagen dir das jetzt einmal, Rauchen ist nicht gut, wir raten dir ab, aber du musst es selber wissen.
Wo man als auch du denkt, 13 warst.
Das kannst du doch einer 13-Jährigen nicht ernsthaft. Also das ist eine sehr liberale Erziehungsmethode, möchte ich sagen. Nee, sie haben mir das nur so, sie haben das mit mir ausdiskutiert und haben einmal alle Gegenargumente aufgelistet und haben dann gesagt, aber wenn du es halt trotzdem machen möchtest, go for it.
Und
ich
du so,
ich möchte es trotzdem tun.
Ich habe, als ich 16 geworden bin, von meiner Mama, winziger Exkurs, wir kommen gleich wieder zu Rauchen ist schlecht zurück.
Hallo, wir waren bei High Intensity Training. Jetzt geht die Kette schon los, dass wir uns merken müssen, wo wir...
Wir kriegen es hin und bei 100% geben. Ich habe, als ich 16 war, von meiner Mutter so eine ganz kleine Urkunde mit an der Seite abgekuckelt, so wie Originalurkunden eben aussehen, mit abgekuckelt bekommen, wo drauf steht, dass ich jetzt offiziell zu Hause rauchen darf.
Was?
Ja, auch Rauchereltern gehabt. Und natürlich, wenn du Eltern hast, die, ich nehme an, bei meiner Geburt wurde geraucht, wenn du solche Eltern hast, dann dann ist es nur fair, dass du nicht so richtig sagen kannst, nein, du rauchst nicht. Und ich glaube, man durfte oder darf ab 16 rauchen. Und dann war die einzige logische Schlussfolgerung, mir so eine abgefackelte Urkunde handgeschrieben zu geben, Sari darf jetzt zu Hause rauchen.
Hättest du dir gewünscht, dass deine Eltern mehr gekämpft hätten für deine, ja auch Gesundheit irgendwie? Echt jetzt?
Nein.
Ich habe manchmal gedacht, vielleicht ist das doch der Erziehungsaufwand. Vielleicht ist das gemeint mit Erziehung, dass Eltern sich länger auflehnen sollten gegen diese Eskapaden, die man mit 13 einfach plant. Wie geile Idee, dass ich rauche. Und ist es ja nicht. Ist es ja
aber
nicht.
Aber 13 ist auch nochmal anders als 16. Bei 16 fand ich schon okay. Vorher wurde, natürlich habe ich vorher die alten Kippen meiner Mutter aus dem Aschenbecher geklaut und geraucht. Und meine Mutter ist ja auch nicht dämlich, kam nach Hause und meinte, es riecht nach warmem Rauch. Da habe ich gemerkt, oh Gott, es gibt einen Unterschied zwischen warmem und kaltem Rauch. Und dann gab es halt ordentlich auf die Mütze. Ne? Ich habe von meinen Eltern eher so ein bisschen, ehrlich gesagt, von meiner Mutter jetzt keine Essstörung, aber keinen, also das wirklich nicht, dazu esse ich zu gerne, aber nicht so geiles Körperbild mitbekommen. Hm. Weil die immer so ein bisschen mit, die war nie dick, aber die war immer so ein bisschen mehr und mochte sich wahrscheinlich selber nicht so gerne. Mhm. Weshalb mir wahnsinnig früh gesagt wurde, ah Sarah, schwarz macht immer schön schlank. Und du weißt, ich trage super oft, ja. Und solche Sachen, die, glaube ich, gar nicht so böse gemeint waren, aber und so ein bisschen, ah Sarah, willst du den dritten Toast wirklich noch essen? Ach. Ja. Und das habe ich bis heute, Stichwort kleiner Drahtiger, ich wollte immer so einen Fitnessfotzenkörper haben, um das mal ehrlich zu sagen. Und das, ich weiß gleichzeitig mit meiner Disziplin, ich habe keinerlei Disziplin und ein Bedürfnis nach Mittelmäßigkeit, so wie du, von allem oder moderat, ist das mir immer im Kopf geblieben. Also ich bin nie essgestört geworden, aber ich hatte immer das Gefühl, oh, ich wäre gern irgendwie drahtiger und dünner als all die anderen Kinder. Und weil ich zu faul bin, das durchzusetzen, ist das immer noch in mir drin.
Du könntest jetzt diesen drahtigen Körper, wenn du nur aufhörst zu rauchen.
Nein. Naja, dann fange ich an, Frust zu essen. I know myself. Ja,
erstmal nimmst du viel zu und dann aber vielleicht steht am Ende dieser Reise ein drahtiger
Aber wir waren bei, okay, unterm Strich hat das Rauchen, ohne Rauchen ist Sport geiler und du...
Genau, ich wollte ja diesen philosophischen Exkurs machen, weil, erstmal erzähle ich dir die Geschichte. Das ist echt ein super hartes Training. Und dann ist jemand neu dazugekommen und hat gleich nach der ersten Stunde ans Ende, es ist immer draußen, sommers wie winters, minus 10 Grad, 38 Grad, scheißegal. Es ist immer, es findet immer statt, wird immer durchgezogen, keine Diskussion. Und am Ende einer dieser Stunden in einem sehr heißen Sommertag war eine neu dabei und ist dann so verschämt am Ende der Stunde in die Ecke des Sportplatzes gelaufen und hat dann da hingespuckt. Und alle waren so, sie hat gespuckt. Oh mein Gott, ist das Training krass, aber auch schon für sich selber so ein bisschen, boah, krasses Training, ich habe nicht gespuckt. Und die Trainerin sagte dann aber so, mach dir keinen Kopf, das ist normal. Und ich musste nur so lachen und deswegen habe ich es erzählt, weil ich so lustig fand, dass das Selbstverständnis der Trainerin ist, dass man nach ihrem Training auch mal spuckt und das normal
falsch?
Ist.
Ist nicht irgendwas daran falsch?
Jetzt sage ich, das Philosophische. Tatsächlich ist es so, dass ich ja aus dieser, ich will mich immer nur moderat anstrengen, moderat schwitzen und Sport sollte immer nur maximal, also Yoga finde ich manchmal schon zu heftig, das sollte irgendwie sowas sein, so gelernt habe über dieses Katrin nochmal 100% und dachte, dass ich immer mehr machen kann, als ich dachte. Also ich habe super oft gedacht, ich kann nicht mehr. Ich habe keine, ich will auch nicht mehr. Es ist scheiße, es ist anstrengend, ich schwitze, es ist bläh. Und dann kommt jemand und sagt, nee Katrin, das ist deine Grenze, das denkst du, aber das die geht weiter, als du denkst. Und das manchmal zu überwinden über dieses total blöde Turnen, hat mir so geholfen und jetzt deswegen philosophisch, auch in anderen Bereichen des Lebens, dass ich super oft dachte, ah ja, ich denke jetzt, hier ist eine Grenze. Ja. Aber manchmal stimmt das gar nicht. Manchmal steckt ein bisschen mehr in einem, als man denkt. Und das finde ich eine voll schöne Lektion für Sport tatsächlich. Deswegen mag ich das.
Es ist tatsächlich eine geile Lektion. Das Problem daran ist, dass ich das in der Theorie weiß. Ich weiß auch, kenne auch von ein, zweimal das geile Gefühl danach. Dieses wow, I did this und ich fühle mich geil und pritzlig und voller Adrenalin irgendwas. Aber der Weg dahin lohnt sich nicht für mich. Ohne Scheiß. Ich habe so eine ganz fiese Kosten-Nutzen-Rechnung in meinem Kopf. Seit Jahren führe ich die, du weißt das auch im Zuge dieses Podcasts, können wir auch noch drüber reden, führe ich die sehr streng, weil ich gemerkt habe, dass es mir nichts bringt, höher zu springen, als ich muss. Das ist natürlich Bullshit, denn es gibt genau das, was du sagst. Es bringt sehr wohl was, nämlich seine Grenzen zu finden und zu übertreten. Aber alles in mir sagt, ja, aber ich weiß ja ungefähr. Und ich glaube auch, dass ich es schaffen könnte, einen Marathon zu laufen. Ich will nur auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass die Grenze, ich glaube an mich. Ich denke nur, reicht doch, dass ich das in der Theorie weiß. Und das finde ich manchmal ein bisschen armselig an mir, weil ich ihn sehr schnell aufgebe. Ist wirklich so. Wenn ich merke, mir macht was, also wahnsinnig schnell, weil du gerade Yoga sagst, ich mache immer nur für meinen Rücken so Dehnübungen. Ich glaube, das ist noch nicht mal Yoga, sondern einfach nur sich dehnen, weißt du, oder strecken. Ja. Und ich weiß, dass es schon Sinn machen würde, diese Position wenigstens 3 tiefe Atemzüge lang zu halten. Das sind, sagen wir mal, 30 Sekunden 3 tiefe Atemzüge. Nach dem ersten habe ich keinen Bock mehr und ich weiß, dass ich auch mehr als 3 könnte. Und sobald ich keinen Bock mehr habe, höre ich auf. Und das ist eine richtig uncoole Eigenschaft. Andererseits spart sie mir wahnsinnig Energie.
Mhm. Ich sage aber, dass du diese Energie quasi verlierst durch Rauchen. Wirklich. Ich hatte, ich schwöre es dir, ich hatte keine Energie mit Rauchen. Zero, zero, zero. Ich war immer müde, immer ausruhen, immer geht nicht, immer kein Bock mehr, immer weiß nicht, musst du auch nicht und so. Immer. Und dachte, das bin ich. Das ist meine Persönlichkeit. Du sagst das ja jetzt auch. Das ist wie eine Eigenschaft. Ich schwöre dir, wenn du aufhören würdest zu rauchen, würdest du merken, dass es keine Eigenschaft von dir ist. Da bin ich mir relativ sicher.
Also ich rauche ja nur noch E-Zigaretten und ab und zu...
Die sollen aber auch tödlich sein. Ich lese das immer auf diesen großen Plakaten.
Du glaubst auch alles, ne? Du glaubst auch alles von der Werbung. Du kaufst auch Sachen mit Micellen drin.
Ich hasse Micellen.
Okay, ich weiß gar nicht, was Micellen ist. Das ist die größte Verarschung der Welt. Nervt? Nee, weißt du, was mich daran so nervt? Ist, dass die Leute einem das nicht erklären, sondern du kriegst eine Werbung mit einer unfassbar schönen Frau und guter Haut. Und das Wort Micellen wird seit der Erfindung der Micellen, ich weiß bis heute nicht, was das ist, wird so auf so eine Selbstverständlichkeit reingeworfen wie die Phrase Gesicht waschen. Bei Gesicht waschen weiß ich, warum man das macht. Und dann sagen die natürlich mit Micellen. Und dann ist die Werbung zu Ende. Und man denkt so, warte mal. Was ist Micellen? Was macht Micellen? Es gibt jetzt neulich, haben irgendjemand was so ähnlich klingt wie Bifiprotein. Das ist es aber nicht. Es gibt jetzt in Produkten Bifiprotein und keiner sagt, was ist
das? Hat das was mit der Bifi zu tun? Nein,
es ist man einfach, weiß es ja nicht, weil die schmeißen weil das einfach so rein. Das ist wie wenn du sagst, ich habe hier einen Kaffee und da gibt's Glonkigung.
Okay. Aber was kriegt man davon? Was kriegt man von diesem Protein?
Niemand weiß es, okay, das ist der Punkt. Okay. Es werden einfach wahllos Worte reingeworfen und Leute wie ich denken, geil, das ist mit Micellen. Ja. Und das ärgert mich. Ich möchte gerne wissen, also mich ärgert, dass ich trotzdem reinfalle und dass ich dann denke, ja geil, lass uns Sachen mit Micellen kaufen. Ich bin wahnsinnig anfällig. Wie kamen wir zu den Micellen?
Das weiß ich nicht. Du hattest dich spontan echauffiert.
Ja. Nee, wegen auf Werbung reinfallen und dass du also, ernsthaft glaubst,
ich glaube, dass E-Zigaretten auch tödlich sind.
Ich denke nicht, dass das so ist. Wir sprachen über 100% geben. Da sind wir, finde ich, eigentlich sehr unterschiedlich. Deswegen bin ich jetzt ganz verwirrt, dass du meintest, dass du grundsätzlich keinen Bock hast, 100% zu geben.
Ich habe gedacht gleich in unserer allerersten Sendung, dass ich auch noch eine Überraschung für dich bin. Weißt du?
Nicht,
dass
du bist jetzt durch. Das ist der Grund, warum wir das machen. Lass uns vielleicht bei der Stelle kurz da mal hinkommen. Warum machen wir einen Podcast zusammen?
Das stimmt.
Wir kennen uns super lange.
Das stimmt.
Wirklich lange. Und wir haben uns trotzdem nicht sehr oft gesehen in der Zeit, aber wir hatten bestimmt 5, 6 rein freundschaftliche Encounter miteinander beim Essen in meinem Garten und so. Mhm. Und jedes Mal war das super nice, so dass man immer denkt, was, warum telefonieren wir nicht einmal die Woche miteinander? Ich nehme an, wir haben uns das auch 11 Mal schon
immer
vorgenommen.
Wie die ganze Medienbranche immer sagt, ey, lass mal treffen, super cool,
lass mal sprechen. Ja, aber wir haben es nicht auf so eine Art gemacht.
Nee, wir haben es nicht so gemacht, aber die Verabredung war natürlich trotzdem ähnlich. Hey, müssen wir echt mal ernst gemeint? Aber es hat trotzdem genauso wie die anderen Verabredungen nie stattgefunden.
Und ich dachte, das macht totalen Sinn, dass wir mehr miteinander quatschen, weil wir uns wirklich gut verstehen und auch oft zu Recht und oft nicht zu Recht in den gleichen Topf geschmissen werden. Und im Zuge dieses, komm, wir machen einen Podcast, stellte sich raus, wir sind wahnsinnig unterschiedlich. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, wirklich. Aber auf eine coole, sich befruchtende Art. Und deswegen haben wir, glaube ich, überlegt, lass mal gucken, was das macht, wenn wir es wirklich regelmäßig hinkriegen, absolut, zu sprechen.
Und lustig ist, dass wir diese Idee, einen Podcast zu machen, ja quasi als eine der ersten wahrscheinlich hatten. Also vor Jahren haben wir zum ersten Mal gesagt, geil, lass doch mal zusammen einen Podcast machen.
Ja?
Dann, ja, da erinnerst du dich nicht? Nee. Toll. Und
ich weiß auch nicht, was ich gestern gegessen habe. Das Alter macht keine guten Sachen mit mir.
Echt?
Nee,
das ist das Alter schon?
Okay. Ja, ist wirklich sehr das Alter. Gut, mir fallen manchmal Worte nicht ein und Namen und so.
Okay.
Ich versuche es noch niedlich zu finden, aber es wird nicht mehr lange so gehen.
Scheiße,
cool. Also wir sprachen
guter
auch
Teaser für das, was noch kommt.
Aha.
Ja, also, ja, jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte. Nein, wir wollen das schon seit Jahren machen. Wir haben schon vor Jahren gesagt, das wäre super, wenn wir das machen. Und jetzt hat es echt Jahre gedauert. Jetzt sind wir quasi die Letzten, die auch noch mal einen Podcast anfangen. Aber ich meine, das hat ja nichts über die Qualität hier zu sagen oder so.
Nein, und wir wollten auch, das muss man ehrlich sein, den Bequemlichkeitspodcast. Wir wollten nur das. Wir wollten einander so... Weird, das klingt so ein bisschen exploring, das klingt sehr sexuell, so meinte ich es nicht, aber weißt du, ich meine einfach ein bisschen rausfinden, was wäre, wenn wir wirklich regelmäßig sprechen und wie das läuft. Insofern ist es auch ein bisschen ein Experiment, auf das ich kompletten Bock habe, so ein an dich ranwanzen. Experiment.
Ja, ich habe vor allem auch Lust, rauszufinden, wie du, weil das wirklich immer sehr unterschiedlich ist. Also ich glaube, es wäre immer so, wenn wir sagen würden, wo sollen wir hingehen, würdest du sagen links und ich würde sagen rechts oder andersrum. Es gäbe, glaube ich, kein, hey, lass in der Mitte lang gehen oder so. Ne? Mhm. Erstmal, und das finde ich total spannend, also wie du die Welt siehst oder die Kleinigkeiten im Leben oder was auch immer.
Und was glaubst du, wie ich die Welt sehe?
Ja, das weiß ich nicht, das muss ich herausfinden. Das ist jetzt ein bisschen zu groß. Man kann jetzt, glaube ich, nicht diese eine Frage beantworten. Wie siehst du die Welt, Sarah?
Aus faulen Augen und vom Sofa aus.
Ich setze mir das jetzt zum Ziel, dass ich dir mit dir so eine Anti-Raucher-Dings...
Es wird nicht passieren, du kannst es dennoch versuchen. Mein Plan ist, dir wiederum deine 100% abzuluxen. Oder nicht abzuluxen, ich will die gar nicht. Ich will, dass du weniger gibst. Denn du bist ein sehr... Das liebe ich an dir und das bewundere ich hart an dir, aber ich beneide es nicht. Dein Wille zu arbeiten, dein Wille, Sachen gut zu machen, so gut es geht. Deswegen hat mich das ein bisschen verwirrt, dass du nicht 100% geben willst, weil ich glaube, ein Teil von dir will sehr wohl immer 100% geben. Und ich habe das vor ein paar Jahren einfach aufgegeben. Ich kenne das Gefühl und ich habe es immer noch in mir und ich stolper da immer drüber. Aber ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich sagen kann, wir sprachen auch privat schon mal drüber, ich springe einfach nur so hoch, wie ich muss und manchmal springe ich sogar weniger hoch, als ich muss und mache dabei einfach super viel Lärm, sodass keiner gesehen hat, dass Sarah nicht sehr hoch gesprungen ist. Und ich fahre damit sehr, sehr gut. Und du hast aber Bock, weil du auch viel mehr in den Medien bist als ich, also doch, du bist viel konstanter im Fernsehen und unterwegs und so, dass dir das schwerfällt, Sachen einfach mal zu gucken. Einfach mal zu machen oder nicht vorbereitet zu sein, weil du bist geil, du bist ein gutes Pferdchen. Ich will dich in meinem Stall haben, in meinem Arbeitsstall.
Ich liebe das, ich liebe es, gut vorbereitet zu sein. Ich finde, das ist aber ehrlich gesagt auch das Schönste, eine gute Vorbereitung zu haben, also eine Sicherheit und dann aber im Zweifel nicht darauf zurückzugreifen. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist der Optimalfall.
Spontan zu bleiben. Und ich liebe das zum Beispiel bei Veranstaltungen, es so hardcore vorzubereitet haben, dass es einem aus den Ohren kommt und man denkt, ich werde es nicht mehr sagen wollen, so dolle ist es vorbereitet, um dann auf der Bühne was ganz anderes zu sagen. Und diese Sicherheit und Freiheit zu haben, das finde ich irgendwie, das finde ich eine reizvolle Kombination. Und tatsächlich, das will ich noch anfügen.
Ja, klar.
Ich finde irgendwie, ich weiß auch nicht, warum oder woher das kommt, ich denke immer, das Wichtigste ist, dass man sich Mühe gibt. Und ich glaube,
ja, das ist weird.
Ich glaube, es ist ein bisschen, es kommt von meiner Oma und deswegen ist
die
es eigentlich...
Die mit den Zigaretten?
Nee, die andere. Die sind auch sehr unterschiedlich und die ist immer so, also meine Oma ist jetzt 91, aber die macht noch Nordic Walking und sowas. Meine Oma geht noch shoppen und ich meine richtig shoppen, weißt du? Die geht in richtig so eine Boutique und sagt, Leute, bringt mir die Pullis. Ich will gelb, ich will lila, ich will ein rosa Jackett und so. Die ist so, da kommt die Friseurin und macht Dauerwelle und so die ganze Zeit, ne? Und die ist so richtig... Die gibt sich Mühe und ich habe das immer als sehr vorbildlich empfunden. Die hatte 4 Kinder und ich glaube 5 Enkelkinder und jetzt 9 Urenkel. Und ich habe von der nie gehört, heute will ich nicht, heute habe ich keinen Bock, ich möchte nicht kochen, keiner soll kommen, Kuchen habe ich auch nicht. Es ist immer alles so und was dahinter steckt, das wissen wir natürlich nicht, aber ich habe das immer sehr bewundert, dass sich jemand immer Mühe gibt und nicht nachlässt. Nicht heute sagt, heute habe ich Bock auf Jogging, heute
gibt
es hier nichts.
Sag mir, warum du das bewundert hast. Also das hat ja was von Perfektionismus, ne?
Das kann sein, aber ich finde das so respektvoll, sich selber gegenüber und anderen gegenüber. Ich finde das ganz, irgendwie finde ich das eine schöne Geste, fast wie ein Geschenk. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich
auf gar keinen Fall weiß
schön.
Ich, wie du was du meinst. Das ist beeindruckend. Also es macht schon Sinn, aber ich kann das gar nicht nachfühlen. Also okay. Im Sinne von ein Geschenk für sich selber sein, weil man verlässlich ist und weil man weiß, Menschen können sich auf einen verlassen. Das ist dann auch der Teil des Geschenks an die anderen, richtig? Aber dass dieses immer funktionieren müssen, ist ja komplett kontraproduktiv, was das eigentliche Herzchen angeht.
Ja, das meine ich. Wir wissen halt nicht, was dahinter steckt. Es kann sein, dass meine Oma, da würde sie nie drüber sprechen, ihr ganzes Leben lang gekotzt hat darüber, dass sie nicht mal im Jogging die Tür zulassen kann und dass es keinen Kuchen gibt. Das ist möglich, aber...
Frag mal.
Ich kann sie mal fragen. Wobei, ich glaube, sie würde es nicht... Ich glaube, zur Mühe geben gehört dazu, dass die Fassade nicht eingerissen
wird. Ja, man muss nur die richtigen Fragen stellen. Glaube
ich
wirklich.
Sag, was soll ich sie fragen?
Naja, warum sie das befriedigt, so zu sein? Eigentlich muss man immer nur fragen, was so früher in der Kindheit los war.
Meine Oma
geht
schon durch, wenn ich
schon.
Befriedigt in einem Satz sage.
Ah, okay. Ich schreibe später mal so ein ganz kleines Schild mit eventuellen Fragen
Oma,
für deine Oma, bitte. Aber okay, das weiß man bei deiner Oma nicht, was dahinter steckt. Aber warum befriedigt es dich?
Ich finde das tatsächlich schön. Ich finde den Zustand, wenn was schön ist und wenn sich jemand Mühe gegeben hat, ganz krasse Kleinigkeit. Du bist bei jemandem zum Essen eingeladen und du kommst an und der Tisch ist nicht gedeckt. ich habe damit null ein Problem, wenn dann jemand sagt, ah, hol du da hinten mal die Teller und so, Besteck ist da und so, dass das so ein Work-in-Progress-Ding ist und man macht so mit, finde ich cool. Ich kenne aber auch das Gefühl, wenn man wohin kommt und man kann sich wie bei anderen Leuten fallen lassen, weil die dir quasi wie was abgenommen haben. Die haben sich Mühe gegeben, die haben schön vorbereitet, die haben schöne Gläser aufgestellt, die haben Servietten hingelegt, die haben toll gekocht und du so einen richtig, so einen entspannten Abend haben kannst, weil sich jemand anders Mühe gegeben hat. Ich empfinde sowas zum Beispiel als Geschenk und das ist für mich Mühe geben. Also finde ich es immer schöner, wenn es schön ist und wenn sich jemand Mühe gibt.
Das verstehe ich und das, so bin ich auch, deswegen bin ich nicht gerne Gastgeber, weil wenn ich es bin, dann will ich ja, aber da kommt mein Problem mit diesen 100% und dem Mühe geben rein. Also ich verstehe es total. Und natürlich bin ich mein ganzes Leben lang so erzogen worden, dass man möglichst die anderen Leute einen gut finden und dass man auch das allein leiden können und dass man nett ist zu Menschen und so. Deswegen, wenn ich Gastgeber bin, bin ich so jemand. Ich kaufe dann noch Glückskekse und jeder kriegt und hier und da habe ich noch einen Traumfänger gebastelt und so. Aber gleichzeitig nervt mich das. Mich nervt, dass es dann für mich kein guter Abend wird, weil ich so damit beschäftigt bin, dass es gut sein muss. Brauchst du noch was zu trinken? Ist dir ein bisschen kalt? Soll ich mal lüften, soll ich lieber zum Rauchen rausgehen? Das beinhaltet so viel, dass den Leuten und auch damit sich selber recht zu machen, dass mich das stresst, dass ich am Ende von so einem Abend denke, oh Gott, ich wäre so gern jetzt irgendwo zu Gast.
Und es gibt keinen einzigen Hebel, der dir an irgendeiner Stelle Spaß machen würde? Also wo du das irgendwo schön, irgendwas darin schön findest?
Doch, aber da kommt wieder Kosten-Nutzen, was ja mein großes neues Ding ist, zu rechnen, wie lohnt es sich tatsächlich? Und ich komme in den letzten Jahren immer mehr zum Ergebnis, nope.
Das heißt, du hast die Tendenz zu 100%, versuchst aber hardcore dich davon abzuhalten und eher Richtung Null zu gehen, weil du sonst immer überanstrengend oder überfordert bist.
Exakt, guter Punkt. Also das ist, weil ich mein ganzes Leben lang schon trotzdem ein Kontrollfreak bin, da will ich mal ganz ehrlich sein. Und zwar, weil ich sehr früh im Leben gelernt, also wirklich sehr früh gelernt habe, schon als Kind, man ist am safesten, wenn man sich selber kümmert. So, damit habe ich die meisten Erfolge gefeiert als Kind, sogar in richtig krassen Situationen, wo einfach andere hätten da sein müssen, waren sie aber nicht. Also hat Sarah mit 10 gesagt, okay, dann muss ich das irgendwie geregelt kriegen. Das ist einfach die Konditionierung. Ne? Du lernst als Kind, du bist safe, wenn du alles selber machst. Und deswegen bin ich schon die ganze Zeit so. Und ich leide aber irgendwie darunter, weil es eben anstrengend ist, immer alles kontrollieren zu müssen. Und ich muss auch lernen, anderen Leuten zu vertrauen, dass die das schon halbwegs in meinem Interesse machen werden oder so. Und deswegen ist es mir wahnsinnig wichtig, proaktiv wegzugehen von Überperformance. Ja, ich glaube, das unterm Strich. Denn ich bin eigentlich wie du. Also als ich damals diese Show bei Viva hatte, Kuttner oder wie die waren, ja, hatten ja 12 Namen und 3 Sender, habe ich nicht schlafen können, weil ich darüber nachgedacht habe, welche Stühle fürs Publikum da sein sollen. Das Publikum, was gar nicht zu sehen ist, was, also es war zu sehen, weißt du, einfach so Studiopublikum, die müssen ja irgendwo sitzen. Und das könnte einem doch kackegal sein, wo die sitzen, aber mir war es total wichtig, dass das so unterschiedliche abgeranzte Küchenstühle sind und die wollte ich auch alle noch sehen. Und das war schon so ein Moment, wo ich merkte, du musst ein bisschen runterkommen. Man muss nicht, kann nicht alles übervorbereiten. Und seitdem struggle ich so ein bisschen, auch mit uns beiden, mit dem Podcast. Will ich mich darauf vorbereiten? Will ich mit Themen überlegen und dazu was googeln oder will ich mich einfach hinsetzen und mit dir quatschen? Und das ist schwierig für mich. Du denkst wahrscheinlich, ach, Sarah hat Bock, das einfach so entspannt wie möglich zu machen. Aber ein Teil von mir ist auch Katrin und hat gestern Abend im Bett gelegen und gedacht, sollte ich nicht doch irgendwas in der Hand haben, was man dann erzählen kann oder so.
So. Und was hast du dir notiert?
Like nothing.
Nachts im Bett.
Exakt nichts. aber auch, weil ich dachte, weil Übervorbereitung wird auch nicht, macht's nicht immer besser. Weißt du, was ich meine? Wobei du meintest ja, dass dir das Sicherheit und Struktur gibt und dass du dann total entspannt was anderes machen kannst.
Ja.
Ich fühle mich dann aber, als hätte ich die Vorbereitung umsonst gemacht. Ich will, dass dann auch die Vorbereitung, die mich Schweiß und Tränen gekostet hat, weißt du, was ich meine? Ich kann da nicht was anderes machen, weil ich denke, Alter, ich habe jetzt 2 Tage lang mich damit beschäftigt, das kommt jetzt raus, das lese ich jetzt vor.
Aber
und dann bin ich nicht sehr entspannt, dann bin ich, glaube ich, auch nicht mehr sehr authentisch. Und deswegen versuche ich, mich mehr darauf zu verlassen, dass schon ein kluger Gedanke rauskommen wird.
Ja, also man muss das schon loslassen können.
Man muss das auch
man
üben,
darf nicht an seiner Vorbereitung hängen tatsächlich, das finde ich, ist quasi das Wichtigste.
Aber macht dir das Druck, unser Podcast? Den jetzt zu haben. Wir haben beide nichts geübt. Wir haben einfach ein gutes Gefühl von, dass wir uns mögen und interessant finden, was wir reden. Wie viel Druck macht dir das?
Ja, du hast ja als Thema dir vorher überlegt, du möchtest über Druck sprechen.
Ja.
Ne? Das hat mir jetzt erstaunlicherweise relativ wenig Druck gemacht. Ich habe viele Termine drumherum. Das macht mir Druck. Die Summe an Terminen, diese Aufzeichnung selber nicht.
Aber weil ein Teil von dir natürlich eigentlich auch hierfür gerne vorbereitet wäre, ne? Und wir beide irgendwie lernen müssen, das vielleicht nicht zu machen, die anderen Sachen vorzubereiten und diese eine nicht.
Na, ich finde schon, dass man es den HörerInnen auch schuldet, dass man was vorbereitet tatsächlich.
Aber mein Kopf ist vorbereitet. Ich habe 43 Jahre lang gelebt.
Die Wege dahin können ja unterschiedlich sein. Aber ich finde schon, dass man, wenn man möchte, dass Leute einem zuhören, man auch eine gewisse Leistung dafür erbringt. Und Dasein alleine nicht reicht. Und für mich, wenn du das im Kopf hast, ist das ja genauso, wie wenn ich es vorher aufschreibe oder mir Sachen dazu überlege und hier mit Zetteln oder so ankomme. Aber ist es ja dann doch recht ähnlich. Aber ich finde schon, dass es irgendeinen Mehrwert haben sollte, was man macht. Mhm. Weil sonst kann man ja zu Hause bleiben und mit sich selber reden.
Naja, aber auch die Frage ist ja ein bisschen das Vertrauen ins eigene Können. Ein Teil von mir denkt, und vielleicht werde ich hart gestraft, sobald das Ding hier raus ist und alle Leute schreiben, wie dumm die Kuttner ist. Aber ein Teil von mir denkt, der Mehrwert ist genau das, dass sich zwei erwachsene Frauen, die in den gleichen Medien arbeiten und eine Menge Schissel erlebt haben und eine Menge Geiles, sich einfach austauschen übers normale Leben und auch übers Berufsleben. Ich finde schon, dass das einen Wert hat. So, ich finde, dass der Wert nicht daran gemessen werden kann, wie sehr ich mich vorbereitet habe. Ich verstehe aber komplett, dass das ein Gedanken ist.
Nein, mir geht es um das Endergebnis. Ich finde, es muss unterhaltsam sein. Also ich finde, wenn wir das jetzt machen, ist das Unterhaltung. Und dann ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es unterhaltsam ist. Wie man da hinkommt, ob man das schon mitbringt, ob man da was für machen muss oder nicht oder so. Da ist ja auch eigentlich jeder unterschiedlich. Wir kennen beide Kollegen, die sich nie irgendwas aufschreiben, da rausgehen. Und es funktioniert seit Jahr und Tag hervorragend. Also ich will jetzt keine...
Ja, wieso, ist doch ein Kompliment. Die denken, das kommt jetzt, sag halt schon Joko Klaas irgendjemanden.
Also es gibt viele, die da relativ safe durchkommen, weil sie tatsächlich das so in sich haben und in jeder Situation irgendwas erzählen oder labern können, egal ob sie da was...
Aber ist es eine Frage von Selbstvertrauen? Woran liegt das? Warum machen die das und du nicht? Und ich im Grunde auch nur halb.
Es ist, glaube ich, schon auch eine Typfrage wahrscheinlich. Und ich habe mich für so viele Sachen entschieden, die tatsächlich auch inhaltlich sind, dass man kann jetzt auch nicht zum Deutschen Ingenieurstag gehen und sagen, Leute, was macht ihr hier eigentlich? Gut, dass ich da bin.
Ich könnte es mir so vorstellen. Ich merke es mir mal für meine nächste
Lustigerweise suche ich mir super oft Sachen aus, die auch Vorbereitung brauchen, weil man sich einarbeiten muss. Oder sowas wie der Deutsche Umweltpreis.
Da muss man einfach Dinge wissen. Das finde ich auch. Natürlich musst du da vorbereitet sein.
Und ich würde mich nie trauen, ein Interview zu führen und nicht vorbereitet zu sein auf den Gast. Nicht zu wissen, was hat der gemacht, was bringt der mit, wo steht der gerade in seinem Leben, was könnten die Knackpunkte sein. Das macht mich ganz, empfinde ich als Form von Respektlosigkeit tatsächlich schon.
Das ist auch, vielleicht werfe ich das gerade zu sehr in einen Pott, diesen Podcast und Sachen, die ich so beruflich mache, mit dem, was du machst. Denn jetzt, wo du sagst, macht es bei dir sehr viel Sinn, oft gut vorbereitet zu sein. Sicher nicht bei allem, aber ich glaube, ich habe all mein Leben schon ganz lange darauf ausgerichtet, dass das eben nicht mehr sein muss, so diese Vorbereitung. Weil ich Druck auch nicht gut ertrage. Und dann neulich auch im Zuge von, dass wir darüber sprechen wollen, noch mal kurz überlegt habe, wo kommt denn das eigentlich her? Wer macht den denn eigentlich? Also lustig ist das, dass ich glaube, dass bei dir auch wirklich Genetik was zu tun hat. Dieses Schwäbische sagst du ja manchmal auch, dieses Funktionieren, einfach gut abliefern wollen.
Das Wichtigste ist, dass man geil abliefert.
Aber das ist wirklich...
Das hat auch ein Struck gesagt. Ist das ein
Schwabending, oder nicht? Ein bisschen. Du bist nicht so super laissez-faire.
Nee, überhaupt nicht.
Und das scheint mir was Schwäbisches.
Ja, das kann schon sein, dass das Schwäbische sehr, das stimmt.
Also
schon.
Vielleicht auch nicht, was weiß ich, aber ein bisschen dachte ich es. Weil der Druck ist mir dann nämlich aufgefallen, der kommt, und das ist furchtbar, und ich nehme an, dass alle HörerInnen das im Grunde schon wissen, kommt fast immer von einem selber, und wie kacke ist das denn?
Nee, das glaube ich nicht tatsächlich. Ich glaube nicht, ich habe neulich jetzt, weil du das mit Schwaben sagst, also wenn man bei sich selber bleibt, denkt man, ja, der Druck kommt vielleicht schon von einem selber. Ich habe neulich mit jemandem telefoniert aus der Heimat und haben über alles Mögliche gesprochen, und dann hat diese Person auf jeden Fall gesagt, weißt du, Katrin, mir schaffet hier und schaffet und jetzt brauchen wir ein neues Auto. Und es geht natürlich darum, dass das Auto wirklich, ich schwöre es dir, es ist ein Klischee, aber es stimmt wirklich, dann ein größeres ist als das, das man bisher hatte, und im besten Falle schon so, dass der Nachbar denkt, es ist ein geiles Auto.
Es muss schon eine Weiterentwicklung sein.
Genau, es muss eine Weiterentwicklung sein. Und dann hat er gesagt, weißt du, mir schaffet und halt,
das ist
ja
so jetzt, geil, dass ihr wirklich immer schaffe genau, sagt, genau, wahrscheinlich.
Genau. Und jetzt mit dem neuen Auto und so, klar, weißt du, und irgendwie hast du immer das Gefühl, das brauchst du und das ist wichtig. Aber ob es dich wirklich glücklich macht, das weiß ich auch nicht. Und ich war ganz, mir ist das Herz gebrochen.
Oh ja, das ist ja
Weil dann dachte ich, ja, das ist ja noch schlimmer, dieses Abschuften, schaffe, am Ende für das blöde Auto. Und zwar nur, und du selber bist noch nicht mal froh damit und denkst, ja geil, dass ich es geschafft habe.
Ja, aber das ist ja
halt schon so
Druck.
Traurig.
Ja, aber das
aber
ist
den
doch,
macht man sich nicht selber,
doch,
oder?
Doch, natürlich machen die sich... Ach Katrin, da stehen doch nicht wirklich die Nachbarn und sagen, ah, hat es nicht für ein neueres Auto
gereicht. Wenn es alle machen, entwickelt sich ein Druck, der nichts mehr mit dir selber zu tun hat. Lass uns nochmal vielleicht den Rücktritt nehmen. Vornehmen von unserer Familienministerin, die dann natürlich, die hat eigenen Druck, das ist doch logisch. Aber was dann passiert, weil ich wollte das Internet an dieser Stelle mit reinbringen.
Ja, bring das Internet
oder die Gesellschaft oder was auch immer, in welcher Form sie sich auch äußert oder da ist, dann passiert innerhalb relativ kurzer Zeit quasi allein durch, dass jeder seine Meinung nochmal sagt und so ein, baut sich ein Druck auf, der dann wieder überschwappt von sozialen Medien in konventionelle Medien, in Nachrichten und so weiter. Das heißt, die Lawine wird immer größer und am Ende begräbt sie dich womöglich. Und so ist es ja jetzt auch passiert. Und da denke ich, das ist, glaube ich, bis zu einem bestimmten Punkt macht man sich Druck selber. Ich glaube aber, dass Druck auch immer irgendwo herkommt und dass der Rahmen, in dem man sich bewegt, oft größer ist. Man ist ja nicht in so einer, man ist ja nicht auf einer Insel alleine. Weißt du, was ich meine?
Ja. Aber ich fürchte, dass es am Ende trotzdem, ich bin wirklich ein Hippie geworden. Katrin, wir haben es länger nicht gesehen. In den letzten 3 Jahren bin ich wirklich ein bisschen hippiemäßig geworden. Unterm Strich begräbt dich Druck nicht, sondern nur, wenn du es zulässt. Also außer du, sagen wir mal, du ermordest eine 10-köpfige Familie.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das heutzutage...
Aber selbst die Familienministerin wird dann jetzt, die ehemalige, sie wird ja nicht begraben davon. Oder lass mich ein anderes Beispiel nennen. Ich habe durch Zufall vor einer Woche oder so ein Hundevideo gepostet. Ich kam aus dem Park, ich war super angefressen von Hunden, von Hundehaltern und habe so ein 10-Minuten-Rant-Video gemacht. Im Sinne von, das geht nicht, Leute haben das... Supergeil, vollkommen unüberlegt, ins Internet geschossen und dann ist das aus Versehen so ein bisschen viral gegangen, weil jeder Hundehalter meinte, ja stimmt, das ist totale Kacke. Und auf einmal war überall, auf einmal fingen an Hunde-Podcasts, dieses Video zu, wie heißt das, ein Reaction irgendwas zu machen. Und da spürte ich, dass Druck steigt. Zumal ganz wenig, aber ein paar Leute und da drunter geschrieben haben, das stimmt überhaupt nicht, Hunde müssen und mir so Pseudo-Hundewissen entgegenballerten, wo ich genau weiß, ich habe eine fucking Ausbildung, ich weiß, was Hunde brauchen, das nicht. Und dann stieg Druck und ich merkte, fuck, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt muss ich im Grunde rechtfertigen, was ich da gemacht habe, obwohl es richtig ist. Fing an, zu Leuten zu antworten per Kommentar, merkte, wie mich das stresst, weil ich wusste, auch auf diese Antwort wird falsch reagiert oder anders und all das, was du meinst, es baut sich auf, Leute haben überall eine Meinung dazu, das Frühstücksfernsehen möchte auf einmal darüber reden und so. Wirklich, habe ich Nein gesagt, weil es mir so früh war.
Natürlich.
Stichwort nicht so viel geben, wie man muss. Und dann habe ich gemerkt, wow, das wird mir zu viel, was mache ich jetzt, sollte ich vielleicht das Video löschen? Nee, das ist gut. Und dann merkte ich, ah, guck mal, eigentlich macht mir niemand Druck, sondern ich habe einfach aufgehört, die Kommentare zu lesen und habe mich selber restriktiert. Ist das ein Wort? Das macht wahnsinnig Sinn in meinem Kopf gerade.
Also hast du dich selbst begrenzt? Ja,
aber ich will das coole neue Wort.
Ich kenne restriktiv. Ich weiß gar nicht, wie man sagt. Lass ich habe mich selbst restriktiert.
Restriktiert. Ich habe mich selber restriktiert und beschlossen, nein, das ist ein gutes Video. Es ist nur ein Auszug von einem Gefühl. Ich habe inhaltlich alles richtig gemacht. I don't care. Und habe dann wirklich beschlossen, dass es mir egal ist. Und dann brauchte ich einen Tag und dann war es weg.
Aber der Druck kommt natürlich, ich weiß, was du meinst, aber der Druck kommt natürlich trotzdem auch nochmal durch außen. Wenn niemand dieses Video geguckt hätte, hättest du keinen Druck gehabt. Das heißt, es ist nicht nur deine Sache. Also,
ich habe zugelassen, dass mir das Druck macht. Unterm Strich haben nur Leute gesagt, nein, finde ich nicht. Und ich habe daraus Stress empfunden. Ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich beweisen, dass ich aber Ahnung habe von Hunden.
Das glaube ich eben auch. Stimmt. Ist das positiver Druck oder ist das negativer Druck? Weißt du, was ich meine?
Positiven Druck? Außer eine Umarmung?
Wenn jetzt zum Beispiel Leute, also wenn... Alle sagen, das ist ja super geil. Und also wenn was viral geht, auch viel Zustimmung erfährt und du dafür abgefeiert wirst, dann würde ich sagen, geht es eher in Richtung positiver Druck. Und deine Frage wäre doch dann eher, muss ich jetzt dabei bleiben? Soll ich nochmal sowas posten? Ja, ist das nächste vielleicht nochmal sowas, was viral geht? Wie mache ich das? Oder keine Ahnung. Aber dann würde ich denken, es kommt aus so einer positiven Welle heraus. Ich glaube, wenn du einen Shitstorm zum Beispiel hast oder so, oder wenn wirklich die Leute dich jetzt zerhacken wollen, dann glaube ich, dass der Druck, negativer Druck schon nochmal anders auch ist und was anderes mit dir macht. Und ich habe noch ein Beispiel. Du hast gesagt, du wolltest immer drahtig sein oder Figur oder so spielt eine Rolle. Das Bild einer Figur, einer Frau in diesem Alter und dann von deinen weiblichen quasi Ansprechpartnern mit 16, also was du vorher erzählt hast, mit den weiblichen Ansprechpartnern in deiner Ansprechpartnerinnen in dem Fall, in deiner Familie. Da glaube ich einfach, dass das der Druck von außen ist. Niemand sitzt doch da und denkt, ja, ich will auf jeden Fall 90, 60, 90 haben. Wenn es keinen Druck von extern gibt, dass das ein Ideal ist oder dass das erstrebenswert ist.
Wobei ich glaube, man ist nicht frei davon. Wobei dann die Frage ist, ob das Druck ist oder nicht. Ne? Also weil es ist ja erstmal, meine Mutter hat mich nie da keinen Druck ausgeübt. Ne? Sie hat einfach aus Sorge um ihr Kind, das muss ich ihr in dem Fall leider zugestellen, dass das Kind ein bisschen moppelig wird und dann später damit daran, Probleme wenn das kind hat, weil da, die so, hatte sie.
Weil der Druck draußen, das Kind hat später draußen Probleme, wenn es moppelig ist. Mhm. Also es wird gemobbt oder so.
Aber es war in dem Sinne kein aktiver Druck, wobei den hatte ich in der Schule auch. Yvonne Hüttenrauch möchte ich an der Stelle mal nennen.
Geil, dass wir jetzt schon bei so einem Namen sind.
Vielleicht, die heißt, glaube ich, schon nicht mehr. Die hat immer gesagt, Sarah hat einen dicken Arsch. Das ist fies, wenn du gerade 12, 13 bist und sich Sachen erst entwickeln und die eine Brust langsamer braucht als die andere zum Wachsen. Meine Brüste sind unterschiedlich. Geil, wie du sofort geguckt hast, ob die immer noch so sind. Du hast sofort, ich habe gesagt, meine Brüste sind unterschiedlich und dein Blick ging sofort für so eine Zehntelsekunde runter. Hier, take a look, it's all good.
Ja, was weiß ich, da kann man ja was machen. Also da kann man ja Dinge also auch reinschieben und Dings.
Ist alles gut geworden. Jetzt ist alles, das war nur damals fies, am Strand sein mit nur einer Brust. Das war wirklich eine harte Zeit. Ich erinnere mich an der Ostsee. War das bei dir nicht so? Ich meine, wir reden nicht von einer voll ausgebildeten Brust und einer nicht, sondern einen so ein, was dann so kam, diese kleinen Hügel. Und nee, ich hatte nur einen Hügel.
Echt?
Ich hatte so Angst, dass keine zweite nachkommt.
Echt?
Ich bin so dankbar,
dass das hatten übrigens sehr viele Freundinnen von mir, hat immer gesagt, Oma, was soll ich machen? Meine Brüste, die wachsen gar nicht. Bei allen anderen sind die schon so groß. Und dann hat die es auf Rheinländisch immer gesagt, sie soll so ein Gedicht aussagen und das Ende des Gedichts war immer Küderüs, Küderüs und man sollte quasi
mit
so
Geste?
Mit an, man sollte quasi so an den Brüsten ziehen, damit die so Küderüs, Küderüs, damit die endlich rauskommen. Und da haben wir auch sehr drüber gelacht, aber das scheint ja für viele ein Thema gewesen zu sein.
Ich hatte eine harte Zeit mit meinen Brüsten, aber das ist interessant mit dem Druck, weil es stimmt schon, er kommt von außen, aber man könnte auch sagen, man lässt ihn nur zu, weil du kriegst nicht wirklich Druck im Sinne von, ich gebe dir nicht mehr zu essen oder wenn du mehr isst, lasse ich dich nicht aus der Wohnung raus oder so, sondern man könnte, aber das ist viel verlangt, auch von einem Kind und von Menschen generell, Druck zu widerstehen. Das stimmt schon und das ist vielleicht auch ein anderer Druck, aber ich hatte auch mit unserem Podcast insofern ein bisschen Druck, dass ich wirklich einfach richtig dolle nur Lust auf dich habe und auf uns und auf mal gucken. Und so hatten wir es ja auch
und
besprochen.
Auf die Hörerinnen.
Naja, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Wir sehen die doch nicht. Ich meine, wenn die sich irgendwann mal vorstellen mit einer E-Mail oder auf Instagram, dann gerne, aber ich habe keine Ahnung, wer zuhört und darum geht es wirklich nicht. Ich habe Lust, mit dir unterhaltsam mich zu unterhalten.
Die alte Philosophie von Kunst, man macht es eh nur für sich selbst.
Ja, und im besten Fall ist jemand da, der sagt, das hätte ich gerne und dann freue ich mich und dann mache ich es auch gern für die. Aber noch ist gar keiner da, Katrin, noch haben wir keine HörerInnen. Zu dem Zeitpunkt,
also
wo wir gerade sprechen.
Ich habe so eine Zielgruppenanalyse vorher gemacht und habe halt quasi so die...
Bist du wirklich? Nein, so bist du nicht.
Geil, dass du eine Sekunde überlegt hast, ob ich es wirklich gemacht habe.
Ja, weil worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich so rein einstieg in dieses, wir machen es ganz laissez-faire, ich habe Lust und dann selber ein bisschen unterschätzt habe. Das ist auch mein Fehler, dass dennoch auch einen Podcast zusammen machen im Zuge von Pro7 und wer da alles noch mit dranhängt, das ist eine große Nummer. Und die haben auch Bock darauf, dass das ein gutes, super wertvolles Produkt wird mit im besten Fall Produktplatzierung. Und natürlich haben die auch ein ganz anderes Bedürfnis an das als ich. Und als das dann kam, dieses, jetzt müssen wir aber auch ein kleines Videofilmchen drehen und hier noch ein Teaser. Und da merkte ich so, oh Gott, ich habe mich in den letzten 3 Jahren so rausgearbeitet aus den Medien. Ich will nur noch Hunde machen und Ukulele
spielen. Jetzt habe ich dich zurückgeholt und das ist ja wirklich einfach...
Das hatte ich unterschätzt. Das ist Druck, den ich wirklich spüre. Ach stimmt, vielleicht wird man dazu auch mal ein Interview geben müssen. Gibt es eine Pressemitteilung? Gibt es Pressetexte? Muss ich mich damit auseinandersetzen werden?
Wir können
Leute
auch nur
das
diese
finden?
Eine Folge machen und sagen, wie wir mal zusammen einen Podcast hatten.
Oh, also das wäre auch geil.
Würden vielleicht gibt es nur diese eine Folge.
Und würden wir aber die Kohle von den ganzen 10, 12 Folgen, die wir geplant haben, auf einmal kriegen?
Also ich als Schwäbin kann dir nur sagen, krieg Schnicks ums Sonnenstimmen. scharfe Kohle kriegen.
Hat dir das keine Angst gemacht? Dieses, eigentlich wollen wir nur entspannt quatschen und auf einmal muss man noch professionelle Sachen in der professionellen Welt machen. Und die mir machen die richtig Angst. Ich denke sofort, ich glaube, ich will aber jetzt nicht in eine Talkshow gehen dafür. Hilfe, muss ich jetzt wieder Sarah Kuttner
Also noch hat uns
sein?
Die NDR Talkshow ja gar nicht eingeladen. Wobei die jetzt immer dieses Zweisitzer-Sofa
haben. Das wird nicht passieren.
Haben.
Ich war noch nie da. Ist das nicht hart? Ich bin
Meinst du, die mobben uns? Ich war nur
Teil
einmal
da. Ein Teil von mir denkt, dass die mich mobben. Als ich bei Extra 3 gearbeitet habe, das ist ja direkt daneben das Studio. Immer wenn ich gewartet habe.
Haben sie dich reingelassen?
Nee, das ist leer. Ich saß wie so eine peinliche Königin alleine im NDR Talkshow-Studio und habe getan, als wäre ich die Moderatorin oder der einzige Gast. Und ich durfte da nie richtig sitzen. Dabei habe ich sogar für ein Extra 3 gearbeitet. Ich glaube, dass die mich richtig kacke
finden.
Aber
wenn sie jetzt anfragen würden, würdest du sagen, du willst nicht hin, ist zu viel Druck, oder?
Ja, jetzt würde ich irgend was Eingeschnapptes sagen wie,
jetzt will ich auch nicht mehr.
Ja, so bin ich manchmal, wirklich. Ist das nicht furchtbar? Sag mir kurz, wie es dir ging mit der Größe von diesem Ding hier.
Also das hat mich tatsächlich gar nicht gestresst. Am meisten stresst mich wirklich meine eigene Vorbereitung.
Aber du bist ja jetzt gar nicht vorbereitet eigentlich.
Hallo?
Du hast ja, ich habe das in 10 Zeilen.
Ich habe hier jede Geschichte, die ich erzählt habe, war akkurat vorbereitet mit One-Liner am Ende und so weiter.
Ja, läuft gut bisher.
Oder? Mhm. Und wenn es nicht so richtig gut klappt, dann lache ich selber an. Dann geht's wieder. Dann merkt auch keiner, dass es sehr wichtig ist. Was meinst du, wie du mit dem Springen?
Ja, aber da hatte ich das Gefühl, eigentlich macht mir keiner Druck, aber ich mache mir den selber. Und ich komme da ganz gut raus.
Ich habe nur Druck, weil ich denke, ich will halt, dass es ein guter Podcast wird. Das ist mein einziger Druck. Und da denke ich hauptsächlich daran, okay, was ist eine gute Geschichte oder was könnte interessant sein oder so. Das, also tatsächlich macht mir nur meine eigene Vorbereitung Druck.
Ja.
Geil. Geil.
Cool. Ja, ich nicht. Ich glaube, ich mache mir mehr als nötig. Auch aufgrund von familiären Sachen und so. Ich habe ja einen sehr intellektuellen Vater, wie du vielleicht weißt. Und das ist schwierig, wenn man nur einen...
Nee, sag mal, wer ist denn dein Vater?
Lange Geschichte. Oh Gott, auch so schwierig. Aber verstehst du, jemand, der immer DDR-Radio und die DDR-Taz gegründet hat und Theater und so. Und dann bist du selber so Teenager und fängst bei Viva an mit 20. Und allein das war schwierig, einen so schlauen Vater zu haben, der einem mit 13 schon Kafka gibt und sagt, lies doch da mal rein. Und dann liest du mit 13 in den Kafka rein und denkst, ich verstehe das nicht, mir macht das gar nicht so viel Spaß. Und allein da dachte ich schon, fuck, aber dieser schlaue Vater, es wäre schon cool, wenn er mich lieb hat. Und ich nehme an, er hat mich lieb, wenn ich den Kafka verstehe. Und allein da hatte ich schon immer das Gefühl, dass ich eigentlich ein bisschen mehr performen muss, um mehr zu sein, als was ich eigentlich bin. Also ich habe das schon ganz früh gehabt und auch das Hassgefühl dazu.
Aber ich denke
dazu.
Doch, darum geht es doch in unserer Branche und in den Medien.
Aber
jeder
nicht,
tut doch so,
geht.
Als wäre er ein bisschen mehr, als er ist. Aber das ist doch auch das Schöne daran.
Oh, also, nee, ich hasse das, weil mir das dauernd das Gefühl gibt. Deswegen habe ich wahnsinnig
Du kannst viel geiler sein, als
damit.
Du normalerweise bist. Das ist
ich
doch total mich, schön.
Na, aber eigentlich müsste man doch lernen, dass man selber wirklich geil ist, so
Nein,
wie man ist.
Nein, das finde ich ja null. Toll. Also ich
Okay, go for it.
Also, ich finde zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt einen richtig guten Abend auf der Bühne hat, du bist ja auch mit dem Buch unterwegs gewesen, hast gelesen, ich hatte ja auch immer so ein Programm und es kann auch eine Veranstaltung sein und dann gibt es diese 2 Stunden auf der Bühne, wo Zeit so wirklich im Jetzt ist, ja? Nicht irgendwie, was ist morgen, was war gestern, keine Ahnung, sondern nur du jetzt und die Leute. Und da gibt es manchmal so zauberhafte Momente, wo man so als Gruppe in einem Saal zusammen einen guten Abend erlebt und wirklich weiß, das ist jetzt sowas, was für den Moment so stehen bleibt. Und Leute gehen vielleicht wirklich, wenn es gut gelaufen ist, ne? Also so beseelt raus oder mit mehr, als sie reingegangen sind. Mit was Positiverem als, und das war in diesen 2 Stunden möglich. Dann denke ich immer, ich freue mich total, dass ich einen Job habe und die Möglichkeit, wo ich mal 2 Stunden nicht ich bin, wie ich zu Hause in der Küche stehe, sondern dass man größer sein kann als im Alltag. Ich finde das Tollste an diesem Job.
Echt?
Ja, ich liebe das.
Aber was kannst du an dir in der Küche nicht leiden, dass
Doch,
du das
Doch, kann
nicht
ich leiden, finde ich nur einfach nicht so repräsentabel, wie schön auf einer Bühne zu stehen und große Momente zu machen. Ja. Der Alltag hat oft keine großen Momente und ich liebe große Momente oder dass mehr drinsteckt, dass mehr möglich ist, als man so zwischen, wir müssen noch Klopapier holen, warum ist der Käse schon wieder verschimmelt? Das reizt mich irgendwie nicht.
Das ist ungefähr die Zusammenfassung von deinem Privatleben?
Ja, ungefähr.
Warum ist der Käse schon wieder verschimmelt?
Okay. Ich esse gar keinen Käse, aber ich wollte jetzt irgendein Beispiel sagen.
Ja, ja.
Du weißt, Alltag ist oft so niederschmetternd banal. Es ist oft so hanebüchen langweilig. Es ist oft so, ich finde das schrecklich. Ich finde, niemand ist im Jogging geiler als in einem, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich will da jetzt gar nicht, das geht in eine falsche Richtung. Aber du weißt, was ich meine. Ich ziehe keine Glanzmomente aus dem Alltag. Und dann denke ich manchmal, dass es das gibt, dass jemand... dass es sowas wie eine Unterhaltungsindustrie gibt, dass es Menschen gibt, die irgendwas zum Leuchten bringen können, die irgendwie aus nichts Kunst machen können, die einem was schenken können, was man vorher nicht hatte, nur durch das, was sie machen. Das ist doch, warum man das macht. Ich liebe das einfach.
Geil, das hat so einen richtigen coolen, kampfische, alte Fernsehrepräsentatoren.
Ja, wahrscheinlich. Ich bin da total oldschool.
Na ja, das ist super niedlich. Ich finde, und das macht total, Naja, nein, es macht auch Sinn, aber ich empfinde es tatsächlich als ein bisschen altmodisch, ja, aber auf eine schöne Art, so wie man auch gerne Wetten, dass guckt. So, es erinnert einen an früher, aber ich liebe den Alltag schon immer. Ich bin wie die Repräsentantin des Alltages. Wenn der Alltag einen Anwalt braucht, würde ich den Job umsonst machen, weil ich das so liebe. Das ist ja auch, warum ich so viel Trash gucke, da müssen wir irgendwann mal in Ruhe drüber sprechen, weil ich eigentlich nur das Leben von anderen Menschen sehen will. Ich finde nichts interessanter als den Alltag und ich finde nichts interessanter als Menschen, wenn sie wirklich sie selber sind und nicht versuchen, jemand anders zu sein. Und das, ich glaube, das ist bei mir entstanden aus Druck, nämlich, dass ich das Gefühl hatte, wow, ich glaube, ich sollte mehr sein, ich sollte ein bisschen dünner sein. Ich meine, wenn so wie ich aussehe und bin bei Viva damals, das war eine andere Hausnummer. Da war Janine Reinhardt mit langen Haaren bis zum Boden.
Ist Janine Reinhardt Janine Ullmann heute?
Ja, gerne? Die erste Begegnung mit Viva-Kollegin war das. Ich sage, hi, ich bin Sarah, und die Janine sagt nichts, sondern guckt mich einmal von oben über die Brüste, über den Bauch, über den Po, über die Beine nach unten und ganz langsam wieder nach oben und dreht sich weg. Ohne Scheiß. So, das war damals, ging es erstmal noch um niedliche Girls bei Viva. Und dann war ich so ein bisschen rumpelig und so. Und da merkte ich schon, okay, dass ich bin hier nicht, das ist so, ist man hier nicht im Fernsehen. Und dieser Druck hat mich so gestresst, dass ich sehr schnell angefangen habe, mich aktiv dagegen zu wehren. Weil ich mich sicherer fühle, wenn ich selber bin. Weil dann kann ich nicht erwischt werden beim Performen, beim vielleicht Lügen, was ich natürlich in rauen Mengen mache und auch sehr professionell, aber ich fühle mich am sichersten damit. Und ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass Leute das gebrauchen können. Und deswegen mache ich mir das so zum Tool so ein bisschen, dass Leute Alltag in der Medienwelt gebrauchen können.
Also wenn wir die Quote dieser Sendungen nochmal vergleichen mit dem, was ich gut finde, hast du auf jeden Fall die Mehrheit auf deiner Seite. Ich glaube, das ist ja auch das Phänomen des Dschungelcamps, dass die Leute ich höre immer irgendwas von so einem sozialen Aspekt oder so, dass man das guckt, weil man irgendwie sehen will, wie... Wow, wow.
Ja, darüber müssen wir tatsächlich nochmal genauer sprechen,
detaillierter. Da müssen wir wirklich mehrere Folgen
zu machen.
ich höre das immer, aber ich habe sowas noch nie geguckt. Es interessiert mich null tatsächlich.
Ja, aber das kann ich dir auch noch mal in Ruhe erklären, weil es geht nie um den Trash-Anteil. Es geht immer um den Reality-Teil für mich.
Ich finde Leute in Reality total schrecklich. Mich interessiert das null. Ich will, dass Leute sich Mühe geben und entertaining sind und irgendwie was, weißt du, so, was bringt dir eine Begegnung, wenn, klar, Authentizität ist total geil, aber was bringt dir eine Begegnung, wo zum Beispiel niemand was da lässt, weil niemand ein Interesse daran hat, dass es irgendwie... Wo ist die Bereicherung dann im Ding? Warum sollte ich überhaupt noch rausgehen?
Die Bereicherung ist, dass, das glaube ich wirklich, in einer Welt, in der so viel schon, als wir jünger waren, ne, wir sind in so einer Star-Welt. Ne, es gibt einfach wahnsinnig viele Stars. Damals noch Schauspieler und Sänger oder Musiker und Moderatoren, und das ändert sich jetzt so ein bisschen zu Influencer und wie man das nennt und mehr Internet und was weiß ich. Jeder kann, was ja auch Druck macht, jederzeit berühmt sein. Also ich wette, das macht ganz normalen Menschen auch Stress. Von wegen, wenn ich mir nur Mühe geben würde, könnte ich ein paar Follower auf Instagram haben und eine Creme verkaufen. Ich glaube, das macht noch mehr Stress, so viele Stars zu haben. Ich meine, ich gucke mir gerne Klatschzeitungsbilder an von Britney Spears mit Zellulitis und weinend, weil ich das nicht ertrage, dass sie alle da sind, alle so gut aussehen. Und ich liebe es zu wissen,
was?
Dass auch Britney Spears ein Mensch ist.
Aber warum, das habe ich noch nie verstanden. Warum geht es dir, ich kenne viele Leute, die sagen, wenn ich sehe, dass es anderen schlechter geht, geht es mir besser. Das habe ich noch nie verstanden.
Nein, das
ist überhaupt
damit
keine
zu tun.
Referenz. Wenn ich sehe, dass Britney Zellulite hat, denke ich keine Sekunde, oh Gott sei Dank, dann ist es okay für mich.
Ich denke, Gott sei Dank, die ist auch nur ein Mensch, weil mir einfach seit 10 Jahren Britney Spears ohne Zellulitis gezeigt wird.
Ich finde das ganz schrecklich, dass man Menschen dann immer auf so ein Level runterziehen will, wo man so denkt, ja, die sind auch nicht besser.
Nein, du verstehst das nicht. Es geht nicht um runter oder anderes Beispiel. Es gab mal ein ganz tolles Bild von Minnie Driver, die gerade frisch ein Kind bekommen hat und am Strand das Kind hielt und ganz alleine war und ganz doll geweint hat. Und ich werde es nie vergessen, weil mich das so gerührt hat. Ich kenne Minnie Driver nur als super coole Alte aus Filmen. Und die Erinnerung daran, dass auch hinter der ein Mensch ist, die auf die Toilette geht, die unsicher ist, die all das, was ich bin immer auf der Suche danach, dass andere Menschen ähnliche Gefühle haben wie ich, weil ich mich so in dieser ganzen blöden Star-Welt ein bisschen gefangen fühle, weil da keiner sagt, bin manchmal traurig oder unsicher.
Aber
und
ich finde, dass das auch nicht notwendig ist. Das eine ist ein Job und es ist ein ganz klares Handwerk. Jemand, der bei den Oscars rauskommt und die Scheiße moderiert, muss nicht sagen, oh Leute, heute bin ich aber total unsicher. Warum? Geh da raus und moderiere die Oscars. Es soll ein geiler Abend werden. I don't fucking care.
Aber das
care.
Macht doch nichts kaputt, wenn jemand sagt...
Ich finde das total unprofessionell.
Aber ich habe so viel gute Erfahrung damit. Also weil zum Beispiel Lesungen, du sagtest Lesungen. Also ich hatte einmal so einen Moment, wo ein Mädchen gesagt hat, sag mal, wieso, was ich krass finde, dass du genau auf aufschreibst, wie es mir geht, wie ich das machen würde. Und ich war fast ein bisschen eingeschnappt, weil ich dann, ich meinte, naja, weil ich auch nur ein Mensch bin. Ich habe exakt diese Gefühle von, ich rieche komisch oder ich habe Liebeskummer, ich bin heute zu faul oder all diese Sachen. Ich bin doch nicht für 5
Aber man könnte
anders.
Ja auch mal sagen, ich habe gesehen, Britney Spears hat Zellulite, es wird wohl bei allen anderen Stars auch so sein. Dieses, das ist ja was, was sich immer wieder wiederholt. Man will ja dann von jedem Star sehen, dass der auch Zellulite hatte, der auch mal geheult hat wegen irgendwas, was schlimm war. Dann denke ich immer so, dieses konstante Abtragen von, wenn eigentlich es glänzen soll, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Weil bei den Oscars finde ich einfach, komm raus, mach einen geilen Abend, moderier die Scheiße, cool, alles soll es irgendwie schön haben. So, da geht es um Respekt für die Leistung, die da erbracht wurde und so weiter und so fort. Wobei es hat die Maßstäbe ja jetzt nochmal neu gesetzt
das
dieses
war auch
Jahr.
So eine Geschichte. Das, naja.
Also, so, ja. Lass mich jetzt kurz fertig sagen, dann können wir über Will Smith reden.
Nee, erzähl weiter.
Und dann denke ich, da ist es total unnötig, dass man immer noch diese andere Ebene mitliefert. Ich finde so weit, mein Physikprofessor im Studium hat immer gesagt, diese Transferleistung müssen sie erbringen, wenn man was nicht geschnallt hat. Ja. Und dann dachte ich so, diese Transferleistung erwarte ich von Leuten, dass jemand einen geilen Abend machen kann, aus. Weil er das kann, weil es ein Handwerk ist, weil es auch ein Job ist und dann kann der trotzdem irgendwie danach noch ein Mensch sein oder drumherum. Aber ich finde auch, wenn ich jetzt zu einem Tischler gehe und sage, der soll mir einen Tisch irgendwie fertig machen, dann muss der auch nicht bei jedem Tischbein sagen, ich bin nicht sicher, ob ich es hinkriege, heute habe ich übrigens auch einen schlechten Tag. Er soll einfach seinen Job machen und der Job ist, mach einen geilen Tisch.
Ja,
und
aber der Tischler ist wirklich nur mit als Holz- und Tischtyp da. Wir stehen dennoch mit unserer Fresse und mit unserem Körper und mit unseren Augen die Sachen erzählen und mit Gedanken, die beeinflussen, was wir sagen. Wir sind auch Menschen, die da stehen. Und ich habe nur Bock, durchlässig zu sein. Ich finde es aber super interessant, diesen sehr strengen Glitzerpunkt, den du hast. Ich kann den nämlich wirklich nachvollziehen.
Lieb ich.
Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Leute, und vielleicht ist genau die Mischung gut, dass es genau Leute gibt wie dich und wie mich, weil ich empfinde oft krasse Dankbarkeit von Leuten, die wirklich explizit sagen, geil, dass du so normal bist, dann fühle ich mich weniger alleine und weniger weird. Und Leute können oft diese Transferleistung nicht bringen. Selbst ich, und ich bin schlau und ich bin interessiert an menschlichem Verhalten. Ich habe da richtig vorgebuttert. Ich habe auch Ahnung. Ich sehe Sachen. Und selbst ich müsste mir regelmäßig sagen, dass auch du nicht immer so schön aussiehst wie jetzt gerade oder so selbstsicher, wobei das weiß ich auch ein bisschen, oder andere Leute, die weiter weg sind. Mir hilft das zu wissen, dass auch mal, oh, jetzt fallen mir keine Stars ein, nur noch so 2000er Stars, weil ich auch schon auf die 50 zugehe, aber dass die Leute auch Spargelpipi haben.
Aber die Leute nehmen sich doch selber eh nie so wahr, wie du sie eventuell siehst. Also ich dachte zum Beispiel immer, ich müsste wahnsinnig klein, zierlich und süß sein, weil ich viel zu groß und viel zu drahtig und viel zu... Also weißt du, jeder hat ja diese, wahrscheinlich auch immer das, was man nicht isst, hätte man gerne oder so. Aber ich halte das, was du sagst, für was ganz Deutsches und finde das ganz oft ganz schlimm, weil immer wenn ich sowas gucke, was ich sonst nie gucke, diese ganzen Promi-Magazine oder sowas oder diese Leute heute oder wie man das nennt, ja, dann wird jemand wie John Malkovich da rausgekarrt oder irgendwo hier in Berlin abgefangen. Und du musst wirklich mal drauf achten. In jedem Beitrag wird gesagt, ist einer von uns geblieben, ist total auf ein Star zum Anfassen, der auf dem Boden geblieben ist. Und dann denke ich immer, fuck, Leute, jetzt mal großes Missverständnis ausräumen. Es ist John Malkovich. Warum sollte der sein wie du und ich? Warum sollte der sowas spielen können?
Warum sollte der nicht so sein?
Und warum ist es wichtig, dass er auf dem Boden geblieben ist? Der hat 30 Fantastilliarden Dollar auf dem Konto. Warum soll er auf dem Boden geblieben sein? Warum? Ein Grund. Warum?
Weil der nur ein Mensch
ist. Wir sind alle
ist.
Auf dem Boden.
Weil der auch nur aus Hormonen besteht und aber aus Neurotransmittern
und
lass
ihn doch toll sein.
Ja, ja, okay.
Lass aber das ihn ist, doch John Malkovich sein und nicht immer schon sagen, er ist John Malkovich, aber er ist auf dem Boden geblieben. Warum?
Du willst, dass es glitzert, ne? Du willst auch nicht, dass man dir das wegnimmt. Das verstehe ich, ja, ja.
Ich will, dass Leute toll sein dürfen.
Das ist auch die Idee davon, die Grundidee von so Stardom und so. Ich kapiere es total. Ich habe nur das Gefühl, dass es sich davon ein bisschen wegentwickelt, weil es auch diesen Glamour nicht mehr gibt, weil inzwischen jeder auch durch Courtney Cox oder wen auch immer, durch Instagram, jeder, der wirklich berühmt war, ist auf einmal super nah. Und ich mag das. Ich mag zu sehen, wenn du selbst
das. Echt... Ich finde das ganz schlimm. Meistens fühle ich mich total belästigt durch die ganze Privatsphäre der Leute oder so. Wenn ich jetzt schon wieder J-Lo sehe mit Ben Affleck, da denke ich so, Gott, ich möchte da jetzt nicht nochmal mit reingezogen werden. Bitte, sie sollen das für sich behalten.
Siehst du, wie du dich persönlich angegriffen
wirklich,
fühlst davon.
Sie sollen das machen, aber wie ich gesehen habe, wie die sich mit den Masken küssen, da denke ich so, ich fühle mich richtig belästigt dadurch. Ich möchte es nicht. Sie sollen natürlich ganz glücklich sein und ich weiß es nicht was. Sie sollen alles machen. Aber warum muss ich Teil davon sein?
Du musst nicht Teil davon sein. Ich bin auch nicht Teil davon. Ich wusste das nicht.
Es ist mir in die Timeline gespült worden. Ich konnte nichts da.
Ja, und now
irgendein Algorithmus ist falsch programmiert.
Wer hat dir das in die Timeline gespült?
Ich habe keine, wahrscheinlich wieder die Vogue oder so.
Ich weiß nicht, ich habe neulich zum ersten Mal Explosiv gesehen und war so, ach, guck mal.
Zum ersten Mal?
Seit ewig.
Ich komme aus einer Explosivfamilie. Immer wurde Explosiv geguckt.
Na, ich habe das früher hart geliebt und dann habe ich es vergessen. Könnte das der Trailer oder wie heißt das, der Teaser von unserem Ding sein? Mach das nochmal und wir klammern es aus.
Wie ich super schlecht den Dings und exklusiv.
Kommt nicht noch ein Biu am Ende? Oh, Katrin,
ich dachte, das war schon drin. Nein, und dann kam Frauke Ludewig und hat immer...
Ich habe neulich bei Shopping Queen jemanden gesehen, der tatsächlich Frauke Ludewig als ihr Style-Vorbild gesehen hat. Das war auch verwirrend. Und hast du so ein Modevorbild? Naja, die Frauke Ludewig.
Aber ich glaube, sie ist gut gekleidet, oder
nicht?
Ja, die
ist gut gekleidet,
nicht?
Aber das ist irgendwie merkwürdig.
Wobei man das auch nicht sagen kann, weil wenn ich immer diese Liste sehe bei RTL, wer da alles ausgestattet, also wer da alles Klamotten reingeschmissen hat, dann denkt man immer so, ja, aber die jetzt privaten guten Geschmack hat oder nicht, kannst du jetzt so erstmal
nicht
sagen.
Ja, aber die zieht ja nicht an, was sie nicht anziehen will, bestimmt.
Meinst du? Man zieht super oft Sachen an, die man nicht anziehen will. Hallo, it's
Katrin,
TV.
Du bist viel anders, als ich dachte. Vielleicht ist das ein guter Moment, um jetzt damit aufzuhören und uns damit noch Sachen aufzuheben. Allein darüber könnte ich stundenlang mit dir diskutieren. Stichwort, hier sieht auch nicht jeder in der Jogginghose gut aus. Es ist richtig, aber heute wollte ich mich ein bisschen niedlich machen, weil ich dachte, wahrscheinlich müssen wir noch irgendeinen Schissel gleich drehen mit Instagram und so. Und habe unterm Strich einfach eine Hose angezogen, die eine Jogginghose ist, aber fancy Stoff hat. So, dass ich so tun kann. Und hier so eine.
Wahnsinn.
Dass ich so aussehe, als wäre ich niedlich, aber eigentlich bin ich so aus dem Bett gekrochen. Das liebe ich. Es gibt keinen Grund, Sachen anzuziehen, die machen, dass man sich nicht wohlfühlt.
Ja, das ist ja sowieso die Voraussetzung. Aber ich sag dir mal, als ich meinen ersten Job beim Radio gemacht habe, mein Praktikum nach dem Abitur, da hatte ich einen Chef beim Radio, der hat gesagt, Kadrin, es war in Stuttgart, was ich ja denken, wo ich war. Und dann gesagt, Kadrin, ich sag das, als Radio ist auch immer ein bisschen Illusion. Und das, finde ich, ist absolut, was man für die ganze Branche sagen kann. Es ist auch immer ein bisschen Illusion.
Das ist es und das soll es auch, aber ich sehe mich als Anwältin des Alltages. Ich möchte das gern kaputt machen. Ich will es ein bisschen aufbrechen. Ich will nicht, dass es komplett kaputt geht. Ich will, dass es so Glitzerpersönlichkeiten gibt. Und ich kann, das will ich nochmal sagen, explizit nachvollziehen, was du meinst. Weil es wirklich was, man möchte auch ein bisschen bezaubert werden. Man will ja gar nicht wissen, wie David Copperfield Leute in drei Stücke sägt und so. Den Teil verstehe ich. Aber ich empfinde das auch als erleichternd, sagen zu können, sorry, so bin ich nicht. Könnt ihr mich trotzdem leiden? Ah, augenscheinlich schon. Dann fahre ich damit einfach safer. Wahrscheinlich bin ich unterm Strich fauler oder zumindest energiesparender unterwegs. Und ich könnte heißer und niedlicher aussehen als das hier, denke aber, ja, aber ich funktioniere ja auch so und deswegen gebe ich mir die Mühe nicht mehr. Ich glaube darauf, dass so eine Mischung aus nicht mehr so hoch springen und das sich zum Thema machen, damit man auch dabei nicht erwischt wird, ne? Sondern sich einfach sagen, ja, ich will nicht mehr geben müssen, als ich zu geben habe oder all das. Und ich habe auch Lust darauf, dass Sachen transparenter, normaler und
aber darf
so
ich noch
werden.
Eine Sache sagen?
Ja, du kannst auch noch zwei Sachen sagen.
Wenn du diese Energie, die du aufwendest, um das alles abzuwehren, in zum Beispiel eine Vorbereitung stecken würdest, würde ich glauben, dass du am Ende manchmal vielleicht sogar mit weniger Energie rausgehen würdest als so.
Es ist nicht so, dass ich mich nicht vorbereite grundsätzlich. Ich wollte mich auf diese Sachen nicht vorbereiten, weil ich wusste, ich möchte von diesem Podcast genau das, was wir jetzt wirklich schön gemacht haben, für mich befriedigend gemacht haben, sich unterhalten und auch andere Punkte, nämlich dieses Glitzer-Ding zu erfahren. Und darauf will ich mich nicht vorbereiten, weil das für mich keinen Sinn macht. Natürlich habe ich ja auch früher Berlinale und den ganzen Schüssel moderiert und da wusste ich auch, wie jeder Industrie-Schnucksi hieß und so weiter und so fort. Und Vorbereitung gibt auch mir Sicherheit. Aber ich spiele gern mit diesem, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin nicht für einen Pfennig besser. Ich habe mehr Geld sicherlich als der Durchschnitt der Bevölkerung, aber ich bin wie John Malkovich. Ich bin komplett auf dem Boden geblieben.
Ja, ich sag nur, es nimmt halt relativ viel Raum ein. Also auch jetzt in unserer ersten Folge nimmt dieses Thema relativ viel Raum ein und vielleicht, wenn du das so ein bisschen verschiebst, ist ja vielleicht auch Raum für ein bisschen Glam zwischendurch.
Du willst einfach nur, dass ich aufhöre zu rauchen.
Das will ich eh.
Und in deinem Hit kurz in die Ecke kotze. Hallo, das ist meine Freundin Sarah. Ja, sie bricht schon, bevor sie Sport machen
musste. Sie hat
noch
nicht gekotzt.
Und go. Sarah, 100%.
100%.
Aber das waren doch gut 80% jetzt.
Findest du? Also, ja, finde ich auch. Oder?
Ich bin total fein mit unseren 80%.
Ja, ist doch super. Wir haben eine Stunde geredet. Ist doch eh gut.
Ja.
Mehr ist auch nicht.
Nee.
Da sind wir schon wieder an dem Punkt, die Sarah möchte jetzt nicht länger reden, als wir reden müssen.
Die Katrin wollte vorhin. Jetzt.
Nein, nein, Achtung. Das war nur Spaß.
Okay, weil
ich
das
will
ist
nicht länger
nicht.
Als eine Stunde reden.
Wir wollen es nicht versauen.
Wir wollen es jetzt auch nicht gleich übertreiben.
Ja, genau. Wir gucken mal, wie euch das gefällt und wie uns das gefällt. Und so.
Ja,
wir freuen uns über. Das fände ich tatsächlich cool, wenn Leute in
schreibt
irgendeiner
der Sarah,
Form.
Schreibt der Sarah, wenn ihr Feedback habt.
Nicht der Katrin, bitte. Katrin möchte nur glitzern. Ich weiß noch nicht mal, haben wir eigentlich einen Ort für Feedback? Wenn
ich
ihr irgendeinen
nicht.
Ort für Feedback findet, gebt uns welches. Ansonsten machen wir einfach so weiter, denn wir haben Spaß daran.
Was machst du jetzt, wenn die Leute dir in Massen schreiben und du dadurch so ein leichtes Druckgefühl bekommst?
Wenn die Leute in Massen schreiben, oh, das ist nett, super authentisch, dann freue ich mich.
Sie
und wenn
versucht,
die Leute
euch
sagen,
zu beeinflussen.
Ein Teil von mir hat diese Stimme ja wirklich im Kopf. Ne? Das ist halt viel größer als andere Podcasts, die ich bis jetzt gemacht habe. Die wollen, dass das eine Reichweite hat. Eine Reichweite bedeutet automatisch, dass die üblichen 20%
sagen werden. Dafür meine
Zielgruppenanalyse.
Das wird uns noch gut in die Karten spielen.
Ich hoffe, du hast es ausgedruckt. Du wirst wahrscheinlich einen kleinen Druck vorgemacht haben.
Mehrere Tabellen zu Hause
groß aufgehängt. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Leute sagen, Alter, brauchst noch zwei anstrengende Frauen, die schon einzeln anstrengend
oder
so. Aber
wen meint
so.
Er damit? Welche zwei anstrengenden Frauen?
Katrin, im Ernst. Du weißt, das ist das, komm, das begleitet uns unsere ganze Karriere
ich
lang.
Ich bin die nie Hälfte anstrengend gewesen. Du? Ach so.
Haben Leute dich nie als anstrengend empfunden?
Noch nie. Noch nie. Ist gar nicht mein Thema, anstrengend.
So, ich denke, es wird Zeit, jetzt den Podcast an dieser Stelle zu beenden. Wir reden über private Probleme beim nächsten Mal. Danke, liebe Katrin Bauerfeind, es war mir ein Späßchen.
Gleichfalls, danke, liebe
Mach
Sarah
Mach nochmal das Exklusivgeräusch.
Du.